Nach Artikel 20 Grundgesetz, meine Damen und Herren, ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer Staat, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Stimmt das noch? Werden wir noch demokratisch regiert? Oder gilt das Demokratiegebot des Grundgesetzes heute nur noch für einen kleineren und immer kleiner werdenden Teil hoheitlicher Entscheidungsfindung? Geht die Hoheitsgewalt in Wahrheit nicht ganz überwiegend von Brüssel aus? Und fehlt es der von dort regierenden Europäischen Union nicht an demokratischer Legitimation? Ich will diesen derzeit vor allem im Umfeld der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts diskutierten Fragen in 5 Schritten nachgehen. Und diese 5 Schritte habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Ich werde mich zunächst mit der Bedeutung der von der Europäischen Union ausgeübten Regelungsmacht beschäftigen. Dann beschreibe und würdige ich die Herrschaftsstrukturen der Europäischen Union mit besonderem Blick auf deren demokratische Qualität. Vor diesem Hintergrund wende ich mich dann den demokratischen Schwächen des europäischen Herrschaftssystems zu. Gegen Ende entwickle ich Ihnen ein paar Reformvorschläge, wie sich diese Schwächen nach Möglichkeit überwinden lassen könnten. Eine vorläufige demokratische Bilanz bildet dann den Abschluss meiner Ausführungen. Über die Bedeutung der europäischen Hoheitsgewalt, meinem ersten Punkt, herrscht in der Öffentlichkeit immer noch weitgehend Unklarheit. Wenn man sich als Europarechtler zu erkennen gibt, dann erntet man regelmäßig den anerkennend gemeinten Satz, dass das ja ein Rechtsgebiet sei, was auch immer wichtiger werde. Mit dieser Bemerkung verbindet sich die Beobachtung möglicher künftiger Relevanz mit aktueller Irrelevanz. Das wird wichtiger werden, impliziert auch, das ist noch nicht wichtig oder jedenfalls nicht so wichtig. Dem entspricht es, wenn auch in Kreisen, die mit EU-Prozessen mehr oder weniger gründlich vertraut sind, doch, also in einer gesellschaftlichen Elite kann man sagen, wenn dort relativ ungenaue Vorstellungen darüber herrschen, wie die Entscheidungsprozesse in Brüssel eigentlich aussehen und welche quantitativen und qualitative Bedeutung diesen Entscheidungsprozessen eigentlich zukommt. Tatsächlich sind heute etwa 80% des neu entstehenden Rechts, das in der Bundesrepublik Deutschland Geltung beansprucht, mehr oder weniger, eher mehr als weniger, vollständig vom EG-Recht beeinflusst. Diese 80%-Zahl, die geht zurück auf ein Wort von Jacques Delors, einem ehemaligen Kommissionspräsidenten, der die entsprechende Vermutung schon in den 90er Jahren geäußert hatte, das damals aber noch beschränkte auf den Bereich des Wirtschaftsrechts. Im Umfeld der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat jetzt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages einmal versucht zu ermitteln, wie hoch der Prozentsatz denn tatsächlich ist. Und der Wissenschaftliche Dienst unterstützt die These von Jacques Delors und unterstreicht sie noch, und zwar ganz dick unterstreicht er sie, indem er zu dem Ergebnis kommt, dass heute tatsächlich 80% des in der Bundesrepublik Deutschland neu entstehenden Rechts auf Europarecht zurückgehen, und zwar nicht nur des Wirtschaftsrechts im engeren Sinne, sondern des gesamten Rechts, das überhaupt neu in Deutschland entsteht. 4/5 des neu entstehenden Rechts werden demnach in Brüssel und nicht etwa in Berlin oder in München gemacht. Selbst wenn man die Zahl 80%, die mir persönlich etwas zu hoch gegriffen erscheint, aber ich habe auch keine besseren Informationen als der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, selbst wenn man diese Zahl also noch relativieren könnte, bleibt es doch dabei, die überwiegende Menge an neu entstehenden Rechts wird in Brüssel gemacht und diese Rechtsetzung, die von der Europäischen Union ausgeht, die hat die Rechtsetzung im nationalen Kontext, die rein nationale Gesetzgebung, inzwischen bereits an den Rand gedrängt. Deutlich wird das im Übrigen auch mit Blick auf die Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Hier hat der Senat, der entscheidende zweite Senat, man kann sagen, schon fast verzweifelt nach Teilgebieten des Rechts gesucht, in denen die europäische Rechtsetzung noch eine untergeordnete Rolle spielt und das nationale Recht dominant ist. Als solche Teilgebiete werden vom Senat aufgelistet die Staatsbürgerschaft, das zivile und militärische Gewaltmonopol, Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kreditaufnahme, der Freiheitsentzug, die Verfügung über die Sprache, die Gestaltung der Familien- und Bildungsverhältnisse, die Ordnung der Meinungspresse, Versammlungsfreiheit oder der Umgang mit dem religiösen und weltanschaulichen Bekenntnis. Sicherlich alles keine unwichtigen Bereiche und in der Summe auch eine durchaus stattliche Gruppe. Wenn man es aber mit dem gesamten Recht, mit dem wir es zu tun haben, vergleicht, wenn man die Teilgebiete anderen denkbaren Teilgebieten gegenüberstellt, dann muss man doch sagen, ist das eine eher undeutliche, unsichere und insgesamt magere Bilanz nationaler Regelungsreservate. Und wenn man das betrachtet, dann ist man geneigt und sollte das vielleicht auch tun, den Kritikern des Integrationsprozesses Recht zu geben, wenn sie sagen, dass Europa eine überragende Bedeutung mittlerweile im Rechtsetzungsprozess einnimmt. Also die Ausgangsthese der Kritiker am demokratischen Entscheidungsprozess der Europäischen Union, nämlich die erhebliche Bedeutung der Europäischen Union, der ist sicherlich zuzustimmen. Wenn diese These stimmt, dann muss das EU-Recht nach den insoweit gleichläufigen Vorgaben des Grundgesetzes und des EU-Verfassungsrechts selbst auch demokratisch legitimiert sein. Artikel 23 Grundgesetz ermächtigt die Bundesrepublik Deutschland nämlich nur zur Übertragung von Hoheitsrechten auf eine demokratisch verfasste Europäische Union. Und ganz im gleichen Sinne bestimmt Artikel 6 des EU-Vertrages, dass die Europäische Union unter anderem auf dem Grundsatz der Demokratie beruht. An der verfassungsrechtlichen Pflicht zur demokratischen Herrschaftsausübung besteht also mit Blick auf die Europäische Union kein Zweifel. Umstritten ist aber, ob und inwieweit die Europäische Union bei ihrem derzeitigen Entwicklungsstand dieser Pflicht auch tatsächlich gerecht wird, ihr nachkommt. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Lissabon-Entscheidung der Europäischen Union erst unlängst diese demokratische Qualität letztlich bescheinigt. Nur wegen dieser Qualität, weil diese Bescheinigung ausgestellt werden konnte, nur deswegen darf sich die Bundesrepublik Deutschland an dem Integrationsprozess beteiligen und durfte sie das Zustimmungsgesetz zum Lissabonner Vertrag unterzeichnen, ratifizieren. Dennoch, wenn man die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts liest, dann ist bei der Lektüre der Entscheidungsgründe die Skepsis gegenüber der demokratischen Qualität der Europäischen Union unübersehbar. Man kann hier den Eindruck gewinnen, hier werde einer demokratischen Schrumpfform nur unter allergrößten Vorbehalten und nur unter dem Druck erheblicher Sachzwänge ein Platzett des gerade eben noch Demokratischen erteilt. Vor diesem widersprüchlichen Hintergrund, also demokratische Qualität einerseits ja, aber doch erhebliche Vorbehalte, lohnt sich ein Blick auf die EU-Herrschaftsausübung und ihre demokratischen Elemente. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Herrschaft der Europäischen Union um eine Rechtsetzungsherrschaft im fast lupenreinen Sinne handelt. Die Union wird nur in Ausnahmefällen unmittelbar exekutiv tätig. Ihre eigentliche Tätigkeit besteht also in der Setzung einheitlichen, für ganz Europa einheitlichen Rechts. Zuständig dafür sind vor allem drei Organe: der Rat, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament. Das bedeutendste dieser Organe ist der Rat. Er setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten bzw. aus den jeweiligen Fachministern zusammen. Der Rat entscheidet im künftig sogenannten ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemeinsam mit dem Europäischen Parlament über die Rechtsetzungsvorschläge der Europäischen Kommission. In manchen Politikbereichen wird er da auch künftig noch allein und lediglich nach Anhörung des Parlaments entscheiden können, im Übrigen aber eben im Mitentscheidungsverfahren. In der relativen Dominanz des Rates, er ist das Hauptrechtsetzungsorgan, wird oft ein wesentliches demokratisches Defizit gesehen. Das aber überzeugt nicht. Vielmehr ist das Gegenteil richtig. Es darf nämlich nicht übersehen werden, dass auch der Rat ein demokratisch legitimiertes Organ ist. Gerade seine Beteiligung im EU-Rechtsetzungsverfahren sichert der Europäischen Union und ihrer Rechtsetzung einen Gutteil der erforderlichen demokratischen Legitimation. Die im Rat entscheidenden Vertreter der Mitgliedstaaten sind ihrerseits unmittelbar oder mittelbar demokratisch legitimierte Repräsentanten der Staatsvölker der Europäischen Union. Sie tragen diese eigene demokratische Legitimation gewissermaßen in den europäischen Rechtsetzungsprozess hinein. Die Einbindung des Rates in die Gesetzgebung der Europäischen Union kann insoweit mit der Einbindung des Bundesrates in die Bundesgesetzgebung in Deutschland verglichen werden. Auch hier sind Vertreter der Regierung der Bundesländer an der Bundesgesetzgebung beteiligt, ohne dass dies für sich genommen als nicht hinnehmbares demokratisches Defizit angesehen werden könnte. Zwar ist die Bedeutung des Bundesrates bei der Bundesgesetzgebung im Verhältnis zum Bundestag eine geringere als die Bedeutung des EU-Rates oder des Europäischen Ministerrates bei der EU-Rechtsetzung im Verhältnis zum Europäischen Parlament. Darin kommt aber allein und inhaltlich völlig zu Recht die vergleichsweise größere Bedeutung zum Ausdruck, die den Nationalstaaten im Prozess der europäischen Integration nach wie vor zukommt. Demokratietheoretisch problematischer ist im Vergleich dazu die Rolle der Europäischen Kommission. Ihr kommt im Gesetzgebungsverfahren eine wesentliche und in der Öffentlichkeit weithin unterschätzte Macht zu. Sie allein hat die Möglichkeit, Vorschläge für neue EU-Rechtsakte in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, das sogenannte Initiativmonopol. Dieses Initiativmonopol erlaubt es der Kommission, die grundlegenden Richtungsentscheidungen hinsichtlich der Rechtsetzung der Europäischen Union zu treffen. Der Einfluss der Kommission ist dabei auch deshalb besonders groß, weil sie sich durch eine laufende Anpassung ihrer Vorschläge im laufenden Gesetzgebungsverfahren die notwendigen Mehrheiten in Rat und Parlament sichern kann. Weiteres Gewicht gewinnt die Europäische Kommission in der untergesetzlichen Normsetzung, die es auf europäischer Ebene auch in einem ganz erheblichen Maße gibt und in einem Maße, das sich immer weiter ausbaut, was derzeit auch durch den Lissabonner Vertrag noch weiter ausgebaut wird. Nach dem Lissabonner Vertrag kann die Europäische Kommission im Bereich der untergesetzlichen Normsetzung zukünftig weitgehender als bisher allein tätig werden. Dabei handelt es sich um die Konkretisierung der in den vom Rat und Parlament erlassenen Rechtsakten vorgesehenen Durchführungsermächtigungen oder Verordnungsermächtigungen, wie man in der deutschen Parallelwelt wohl sagen würde. Auch die Kommission ist allerdings kein demokratisch unkontrolliertes Organ. Zwar üben die Mitglieder der Kommission ihr Amt in völliger Unabhängigkeit aus und sind allein dem europäischen Gemeinwohl verpflichtet. Auch die Kommissionsmitglieder werden aber vom Rat und vom Parlament in einem komplexen Selektions- und Ernennungsprozess ausgewählt und bestätigt. Um in diesem Prozess den Einfluss des Parlaments zu stärken, sorgt gerade der Lissabonner Vertrag für einen künftigen Gleichlauf der Legislaturperiode von Europäischem Parlament und Amtszeit der Kommission. Darüber hinaus ist die Kommission vom fortbestehenden Vertrauen des Parlaments abhängig. Das Europäische Parlament kann eine Kommission durch Misstrauensvotum stürzen und hat das im Fall der Santerre-Kommission der Sache nach, wenn auch nicht rein rechtlich, aber der Sache nach, doch auch schon einmal getan. Außerdem muss man hervorheben, dass das Europäische Parlament gegenüber der Kommission in gewisser Weise unabhängiger agieren kann, als das die nationalen Parlamente gegenüber den von ihnen getragenen Regierungen leisten können. Wesentliche demokratische Legitimation gewinnt der Prozess der europäischen Normsetzung schließlich durch das dritte hauptbeteiligte Organ, nämlich durch das Europäische Parlament. Seine Mitglieder werden bereits seit 1979 alle 5 Jahre in allgemeinen, unmittelbaren, freien und geheimen Wahlen von den Bürgern der Europäischen Union gewählt. Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ist das Parlament mittlerweile dem Rat als Gesetzgeber weitgehend gleichgestellt. Daneben beschließt es gemeinsam mit dem Rat über den Haushalt der Union und übt die parlamentarische Kontrolle über die Amtsführung von Rat, Kommission und der anderen EU-Organe und Einrichtungen aus. Es kann dazu auch entsprechende Kontrollklagen vor dem Europäischen Gerichtshof erheben. Bei so viel demokratischer Legitimation, und da bin ich bei meinem dritten Punkt, erscheint das Schlagwort vom Demokratiedefizit der Europäischen Union zunächst befremdlich. Und in der Tat muss man hier vor Überzeichnungen warnen, die sich sehr, sehr häufig finden. Gleich ob aus Unkenntnis, Unbedarftheit oder auch in politischer Absicht. Allzu häufig wird das eigene nationale demokratische politische System unbesehen zum allein gültigen Maßstab erklärt und dieser Maßstab dann an das politische System der Europäischen Union angelegt. In dieser Art von Demokratietest kann die Europäische Union dann schon ihrer Eigentümlichkeiten wegen nicht bestehen. Auch das Bundesverfassungsgericht ist in seiner Entscheidung zum Lissabonner Vertrag unlängst dieser Versuchung erlegen. Es ist schon erstaunlich zu lesen, wie das Gericht das Modell der deutschen parlamentarischen Demokratie zum fast allein tauglichen Demokratiemodell erhebt. Alternative Modelle demokratischer Legitimation aus anderen Teilen der Welt werden dabei allzu sehr vernachlässigt. Dieser Ansatz vermag umso weniger zu überzeugen, als das Gericht das deutsche Modell zugleich unzulässig idealisiert und die eigene föderale Struktur und Geschichte weitgehend ignoriert. Dabei wird ausgeblendet, dass auch und gerade das betont föderale und rechtsstaatliche Herrschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland Relativierungen des Demokratieprinzips kennt, die denen, die wir auf der EU-Ebene beobachten, gar nicht so unähnlich sind. Nur auf der Grundlage eines solchen hier vom Bundesverfassungsgericht fehlgezeichneten Fantasiebilds von idealer parlamentarischer Verfasstheit ist es zu verstehen, wenn das Gericht den erstaunlichen Satz zitiert, und den muss ich jetzt mal wörtlich zitieren: Das demokratische Prinzip ist nicht abwägungsfähig. Es ist unantastbar. Zitat Ende. Dieser Satz ist schon in sich eigentümlich widersprüchlich. Prinzipien sind in der Rechtswissenschaft nach ihrer insoweit weithin konsentierten Natur auf Abwägung mit anderen Prinzipien geradezu angelegt. Und natürlich muss sich auch das Demokratieprinzip des Artikel 20 Grundgesetz im Verfassungsrecht und erst recht in der Verfassungswirklichkeit des Grundgesetzes teils einschneidende Abwägungen und folglich Relativierungen gefallen lassen. Denken Sie nur an die 5%-Hürde, an die Diskussion um Überhangs- und Ausgleichsmandate, an die disproportionale Verteilung der Stimmen im Bundesrat oder an den grundrechtlich garantierten Rechtsschutz gegenüber dem parlamentarischen Gesetzgeber, den gerade das Bundesverfassungsgericht regelmäßig und völlig zu Recht praktiziert. Wird von der eigenen Wirklichkeit völlig unbeleckt offenbar die Latte idealer demokratischer Verfasstheit derart hochgelegt, dann wird es selbstverständlich schwierig, der Europäischen Union über diese Latte noch hinüberzuhelfen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts liest sich denn auch wie der wenig überzeugend anmutende Versuch, die demokratische Legitimation der Europäischen Union allen Bedenken zum Trotz als gerade noch hinreichend zu beschreiben. Mit diesem Vorgehen beschädigt das Bundesverfassungsgericht die Europäische Union und sich selbst gleichermaßen. wie es ein anderer Kommentator der Entscheidung unlängst formuliert hat, es ist traurig, dem Bundesverfassungsgericht dabei zuzusehen. Trotz dieser Einschränkungen muss die Verfassung der Europäischen Union unter demokratischen Gesichtspunkten selbstverständlich auch kritisch betrachtet werden. Die Rede vom Demokratiedefizit der Europäischen Union hat, auch wenn hier wie beschrieben vielfach übertrieben wird, doch auch einen wahren Kern. Und dazu möchte ich Sie stichwortartig auf drei Punkte aufmerksam machen, die ich hier aufgelistet habe. Da ist zunächst das, was ich etwas polemisch und überspitzt die organisierte Verantwortungslosigkeit nennen möchte. In der Europäischen Union fällt es bis heute schwer, die Verantwortung für konkrete politische Entscheidungen einzelnen gewählten Repräsentanten zuzuordnen. Im Gegenteil löst sich politische Verantwortlichkeit in der Komplexität des Systems auf. Es fehlt schlicht gesagt an einer gewählten Regierung, deren politischen Kurs und deren politische Grundentscheidungen der Wähler beurteilen und gegebenenfalls durch Abwahl auch verurteilen könnte. Die Europäische Kommission, die sich als Regierungsersatz am ehesten anböte, kann diese Rolle nur unvollkommen ausfüllen. Zwar bestimmt sie den Kurs der europäischen Politik zu erheblichen Teilen mit. Sie ist aber zum einen das demokratisch am indirektesten und schlechtesten legitimierte und auch am wenigsten kontrollierte der drei im Rechtsetzungsprozess maßgeblich beteiligten Organe. Außerdem kann sie für ein konkretes Brüsseler Rechtsetzungsvorhaben und seine Verabschiedung auch deshalb politisch nur schwer verantwortlich gemacht werden, weil die Letztentscheidung über die Vorhaben nicht nur formal in den Händen von Rat und Parlament liegt. Die Kommission macht die Vorschläge, aber sie verabschiedet die Rechtsakte nicht und sie kann insofern auch nicht haftbar gemacht werden für ihre letztliche zustande gekommene Fassung. Die Verantwortung der in Rat und Parlament handelnden Akteure verschwimmt im Übrigen allzu leicht. Zwar ist es dank der inzwischen eingeführten Transparenz der Abstimmung im Rat dem einzelnen Regierungsvertreter nicht mehr, wie das früher noch der Fall war, möglich, sein eigenes Abstimmungsverhalten geheim zu halten. Noch immer relativieren aber nationale Politiker ihre Mitverantwortung für europäische Entscheidungen unter Hinweis auf die Zwänge des europäischen Verhandlungsprozesses. Und in der Tat sind die im Interesse der Kompromissfindung zwischen 27 Mitgliedstaaten notwendigen Paketlösungen geeignet, die Verantwortung für jedes einzelne konkrete Gesetzgebungsvorhaben zu verwischen. Die eigenen Hände werden so in Unschuld gewaschen und die Verantwortung für politisch unliebsame Entscheidungen wird der Europäischen Union angelastet. Dafür gibt es schon ein eigenes Schlagwort, das sogenannte Eurobashing. Man verlagert die Verantwortung nach Brüssel. Auch im Europäischen Parlament sorgt der Zwang zur Organisation der für das Gesetzgebungsverfahren erforderlichen Mehrheiten regelmäßig dafür, dass die Verantwortung für die Zustimmung zu bestimmten Entscheidungen von allzu vielen und damit letztlich von keiner signifikanten, eindeutig politisch zuzuordnenden Teilgruppierung getragen wird. Die grundlegende Opposition gegen die Politik der Europäischen Union bleibt hier den politischen Rändern überlassen, die nicht zuletzt deswegen in den Europawahlen auch vergleichsweise große Erfolge feiern können. Mit der so skizzierten organisierten Verantwortungslosigkeit verbindet sich eine zweite substanzielle demokratische Schwäche des europäischen Entscheidungsprozesses. Es ist die Schwäche der europäischen Öffentlichkeit. Demokratische Kontrolle und demokratische Legitimation bedürfen, das hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder zu Recht hervorgehoben, einer freien öffentlichen Meinungsbildung. Bis heute besteht die Öffentlichkeit in der Europäischen Union aber in erster Linie aus 27 nationalen Teilöffentlichkeiten. Die nationale Politikgestaltung ist es, die im Fokus des öffentlichen Diskurses steht. Die ungleich wichtigere europäische Rechtsetzung wird demgegenüber ich habe das anfangs schon erwähnt, sträflich vernachlässigt. Anders als dies häufig angenommen wird und auch in der Literatur verbreitet wird, liegt dies nicht allein und nicht einmal in erster Linie an der Sprachenvielfalt in Europa. Wie das Beispiel etwa der Schweiz zeigt, steht eine Mehrheit von Sprachen einem gemeinsamen politischen Diskurs nicht notwendigerweise entgegen. Tatsächlich, so scheint es mir, ist die Schwäche der europäischen Öffentlichkeit weit eher Ausdruck der in der EU fehlenden Möglichkeit der Zuweisung von politischer Verantwortung. Weil hier einzelne Politiker oder einzelne Institutionen nicht haftbar gemacht werden können für bestimmte Entscheidungen, kann sich auch mediale Aufmerksamkeit und öffentlicher Diskurs nicht an ihnen festmachen, nicht organisieren. Eine solche öffentliche Aufmerksamkeit lässt sich nur dort organisieren, wo sich Kritik mit Verantwortungsträgern verbinden lässt. Kritik an einem abstrakten Gebilde ist eben medial nicht vermittelbar. Das Fehlen sichtbarer Verantwortungsträger und einer auf deren Handeln bezogenen kritischen europäischen Öffentlichkeit ist Ausdruck einer dritten wesentlichen demokratischen Schwäche des europäischen Herrschaftssystems, die ich einmal mit dem Begriff der gubernativen Rechtsetzung beschreiben möchte. Gubernative, ein Kunstwort, das bezeichnet die Dominanz der Regierung und der Verwaltung im Prozess der europäischen Rechtsetzung. Konkrete Rechtsetzungsvorhaben werden von der Kommission in enger Abstimmung mit den nationalen Regierungen und ihren Ministerialverwaltungen erarbeitet und durch den Entscheidungsprozess gebracht. Die Dominanz der Experten und der Bürokraten, die sich schon auf nationaler Ebene beobachten lässt, wird durch das System der europäischen Rechtsetzung nochmals verstärkt. Nur die nationale Ministerialverwaltung und die Kommissionsverwaltung sowie die interessierten Lobbyverbände verfügen über die Sach- und Sprachkompetenz und über die Manpower, deren es bedarf, um auf der europäischen supranationalen Ebene tatsächlich einflussreich zu sein. Gubernative Rechtsetzung bringt als solche eine wesentliche Schwächung des politischen öffentlichen Entscheidungsprozesses mit sich. Verdeutlichen lässt sich das an einem meiner Lieblingsbeispiele aus jüngster Zeit, nämlich der derzeit schrittweise in Kraft tretenden Handelsregelung zu Glühbirnen, man sollte vielleicht besser sagen, dem Handelsverbot für Glühbirnen. Der entsprechende Kommissionsvorschlag zu einer untergesetzlichen Verbotsregelung, eine Kommissionsverordnung, trat nach Billigung durch einen Ausschuss von Ministerialbeamten der nationalen Regierungen erstaunlich geräuschlos in Kraft. Entsprechendes nationales Rechtsetzungsvorhaben ähnlich leicht, etwa im Bundestag, hätte verwirklichen lassen. Hier hätte die kritische, aufmerksame Öffentlichkeit im Projekt wahrscheinlich deutlich stärker im Wege gestanden. Diese hier aus Zeitgründen nur skizzierte Kritik an den demokratischen Entscheidungsstrukturen der Europäischen Union bringt mich zu der Frage nach Möglichkeiten ihrer demokratischen Reform. Dabei wäre es ebenso naiv wie in der Sache unangemessen, wollte man die demokratischen Entscheidungsstrukturen, die einem aus dem nationalen Kontext geläufig sind, einfach auf die europäische Entscheidungsebene übertragen. Auch das Herrschaftssystem der Europäischen Union ist ein historisch gewachsenes, wenn auch noch nicht so alt, aber doch historisch entwickelt und verdient als solches Respekt und im Sinne des britischen Rechtsgelehrten Cook die grundlegende Vermutung vernünftiger Regelung. Dennoch geben die aufgezeigten Defizite, demokratischen Defizite, natürlich Anlass zu einer Reihe von Reformvorschlägen, ich möchte mal sagen mittlerer Reichweite. Vieles lässt sich schrittweise verbessern. Und ich möchte auf die folgenden 5 Punkte aufmerksam machen. Zu denken ist zunächst an einen weiteren Ausbau von Elementen direkter Demokratie. Wie wiederum das Beispiel Schweiz belegt, können solche Elemente gerade in besonders heterogenen Gemeinwesen eine für die demokratische Selbstherrschaft wichtige Funktion übernehmen. Der Lissabonner Vertrag unternimmt hierzu immerhin einen ersten Schritt. Er führt das sogenannte Bürgerbegehren ein, mit dem 1 Million Unionsbürger die Kommission zu einer Gesetzesinitiative auffordern können. Von dieser selbstverständlich noch sehr schwachen Form direkter Demokratie ausgehend, ließen sich weitere Stufen hin zu einem direkten Unionsbürgerentscheid entwickeln. Ich halte es dabei nicht für ausgeschlossen, dass gerade die Frage künftiger Veränderungen der Verträge über die Europäische Union, also des europäischen Primärrechts, zum Gegenstand eines die Zustimmung der nationalen Regierungen und Parlamente ergänzenden, nicht etwa ersetzenden, gesamteuropäischen Bürgerentscheids gemacht werden kann. Demokratie theoretisch tendenziell zu begrüßen, sind auch die Bemühungen um eine stärkere Personalisierung der Europäischen Union, auch wenn diese Bemühungen auch ihre Schattenseiten haben. Der Lissabonner Vertrag enthält mit den neuen Ämtern des Präsidenten des Europäischen Rates, des europäischen Außenministers, der so nicht bezeichnet werden sollte und rechtlich nicht so bezeichnet wird, aber der Sache nach so etwas Ähnliches ist, und mit der verstärkten Einbindung des Europäischen Parlaments in die Bestimmung der Kommission bereits Ansätze, die in Richtung dieser Personalisierung der EU-Politik weisen. Insbesondere in letzterer Hinsicht, also im Hinblick auf die Stärkung des Europäischen Parlaments im Verhältnis zur Kommission, ist auch künftig noch Raum für substanzielle Verbesserungen. Unter demokratischen Vorzeichen könnte auch der Zusammenhang zwischen Bevölkerungszahl und Repräsentation in den Organen der Europäischen Union gestärkt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Lissabonner Vertrag insoweit vor allem auf den vergleichsweise größeren Erfolgswert der in den kleineren Mitgliedstaaten der Union in den Wahlen zum Europäischen Parlament abgegebenen Stimmen abgestellt. Hier werde, so das Bundesverfassungsgericht, der demokratische Grundsatz der Gleichheit der Wahl verletzt. Diese Kritik kann nach meinem Dafürhalten aus zwei Gründen nicht überzeugen. Zum einen ignoriert sie, dass es auch in anderen demokratischen Systemen gewählte Legislativorgane gibt, deren Zusammensetzung den Erfolgswert der einzelnen Wählerstimme deutlich verzerrt. Der US-amerikanische Senat etwa ist dafür ein bekanntes Beispiel. Kalifornien hat 2 Stimmen und Vermont hat auch 2 Stimmen, obwohl der eine Staat bevölkerungsmäßig sicherlich deutlich größer ist als der andere. Zum anderen, also neben diesem Einwand, muss und sollte eine Stärkung des Zusammenhangs von Bevölkerungszahl und Repräsentation im EU-System auch sachlich nicht oder wenigstens nicht in erster Linie beim Europäischen Parlament ansetzen. Im Parlament besteht nämlich ein Zusammenhang zwischen Bevölkerungszahl und Repräsentation, zwar nicht in vollkommen perfekter, aber doch in ganz wesentlicher Hinsicht schon. Deutschland hat 99, bald 96 Abgeordnete, Luxemburg hat wesentlich weniger Abgeordnete, stellt wesentlich weniger Abgeordnete. Mit Blick auf das Parlament lässt sich, will man das Parlament nicht weiter aufblähen oder die Repräsentation der kleinen Staaten gegen Null schrumpfen lassen, substanziell kaum noch etwas verbessern. Völlig zu Recht wird deshalb der Weg zu einer Stärkung des Zusammenhangs von Bevölkerung und Abstimmungsmacht im EU-System, anders als in anderen föderalen Systemen, derzeit auch nicht im Parlament, sondern in dem föderalen Gremium, also im Rat, verfolgt. Hier gilt im Regelfall künftig das Erfordernis der sogenannten doppelt qualifizierten Mehrheit. Eine dieser Qualifikationen ist die Anknüpfung an die von den abstimmenden Vertretern der Mitgliedstaaten repräsentierte Bevölkerungszahl. Danach muss die entscheidende Mehrheit, je nach Entscheidung, die ansteht, zwischen 65% und 55% der Bevölkerung der Europäischen Union ausmachen. Auch für die Kommission und für den EuGH ließe sich unter diesen Vorzeichen an eine Überwindung der Regel ein Mitgliedstaat, ein Vertreter denken. Diese Regel sorgt hier in diesen beiden Organen bislang für eine besonders eklatante Überrepräsentation der kleinen Mitgliedstaaten. Zumindest für die Kommission sieht, man kann auch sagen sah, der Lissabonner Vertrag entsprechende Ansätze zu einer Relativierung dieser Grundregel vor. Deren Zukunft ist allerdings nach dem erheblichen Widerstand gerade der kleinen Mitgliedstaaten gegen eine Veränderung derzeit eher ungewiss. Vorstellbar ist viertens eine vorsichtige Lockerung des Initiativmonopols der Kommission zugunsten des Europäischen Parlaments. Allerdings ist dabei mit Rücksicht auf die Rationalität der Gesetzgebung und auf das relative Gewicht des Rates im europäischen Rechtsetzungsprozess Zurückhaltung angebracht. Die Gesetzesinitiative des Parlaments könnte deshalb an ein Erreichen einer besonders qualifizierten Mehrheit gekoppelt werden. Schließlich sollte fünftens die Transparenz des europäischen Entscheidungsprozesses weiter gestärkt werden. Zwar ist hier in den letzten Jahren, nicht zuletzt mit der Einführung des Transparenzgrundsatzes oder der Informationsfreiheit in Artikel 255 EG-Vertrag, schon einiges geschehen. Auch kann man den Gemeinschaftsorganen, vor allem Kommission und Parlament, zubilligen, sich schon im legitimatorischen Eigeninteresse in der Vergangenheit sehr um Transparenz bemüht zu haben. Dennoch bestehen auch insoweit noch Möglichkeiten der Verbesserung. Lassen Sie mich nach all dem eine vorläufige demokratische Bilanz ziehen. Die demokratische Legitimation der Europäischen Union ist besser als ihr Ruf. Ihr wird eine Kritik nicht gerecht, die idealisierte Maßstäbe nationaler demokratischer Verfasstheit unbesehen an die Europäische Union anlegt. Dennoch entbehrt die Rede vom Demokratiedefizit der Europäischen Union selbstverständlich nicht jeder Grundlage. Gerade unter demokratischen Vorzeichen wird sich die Union künftig weiterentwickeln müssen. Der Reformvertrag von Lissabon enthält, wie ich hoffe, aufgezeigt zu haben, hierzu durchaus vielversprechende Ansätze. Sie auszubauen, wird Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.